Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Christina Lunz ist Politikberaterin, Autorin und feministische Aktivistin. Bekannt wurde sie mit ihrer erfolgreichen Kampagne gegen die sexistischen Frauendarstellungen der Bild-Zeitung. Ihr letztes Buch heißt »Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden müssen«.
Die Zukunft muss feministisch sein, wenn wir es als Weltgemeinschaft irgendwie hinbekommen wollen, dass alle Menschen in Sicherheit, Frieden und ausgestattet mit Freiheit leben können. Und in eine Welt, in der alle Menschenrechte, vor allem Frauen, LGBTQI-Rechte und die Rechte anderer marginalisierter Bevölkerungsgruppen, eine Welt, in der die respektiert werden, die muss feministisch sein, weil Feminismus die Bewegung ist, die sich für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Freiheit aller einsetzt.
Was machen FeministInnen anders?
Sie fordern, zum Beispiel in Bezug auf Außen- und Sicherheitspolitik, sie fordern, dass Gleichberechtigung, Freiheit, Gerechtigkeit, diese Prinzipien in allen politischen Agieren, Handeln angewandt werden. Das ist die Basis aller Aktionen, allen Denkens, aller Forderungen. Und traditionelle Außen- und Sicherheitspolitik beispielsweise fokussiert sich vor allem auf wirtschaftliche Interessen und militärische Sicherheit.
Umgangssprachlich wird ja der Begriff Feminismus sehr unterschiedlich verwendet. Was bedeutet Feminismus für Sie? Was zählt da alles dazu?
Feminismus ist die Bewegung, die seit 200 bis 250 Jahren versucht, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Freiheit für alle Menschen zu bekommen. Und da die weltweit größte Personengruppe, die diskriminiert und unterdrückt wird, eben Frauen ist, steckt dieser Wortstamm eben Feminismus in dieser Bewegung eben drin. Und Feminismus setzt sich aktiv dafür ein, dass die Rechte aller Menschen erreicht werden.
Das ist ja so, wenn man sagt, ich bin Feministin, also das erlebe ich jetzt irgendwie selber, dass dann schnell kommt, es geht vor allen Dingen um Rechte von Frauen. Ist das so? Begegnet Ihnen auch dieses Vorurteil?
Das kommt immer wieder und ist nicht unbedingt ein Vorurteil. Ich glaube, das ist vielleicht ein zu kurz gedacht, aber gar kein Vorurteil. Es ist richtig, dass in großen Teilen und im Kern des Feminismus Frauenrechte sind. Und aber vor allem in den letzten 20, 30 Jahren hat sich dieser Feminismus eben weiterentwickelt. Deswegen meine ich kurz gedacht, hat sich weiterentwickelt, indem man erkannt hat, dass die Unterdrückungsstrukturen und Mechanismen, die Frauen im Kleinen halten, im Privaten halten, ihnen die Rechte, die ihnen zusteht, eben nicht garantieren, dass diese Strukturen eben auch gegenüber anderen Personengruppen aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der Religion, aufgrund dessen, wen sie lieben, genauso angewandt werden.
Sie haben sich ja in Ihrem Buch auch gegen Waffenlieferungen ausgesprochen. Es geht nicht nur um Rechte von Frauen. Würden Sie noch daran festhalten?
Ja, an meinem demilitarisierten Ansatz würde ich immer festhalten. Ich möchte das kurz erklären, warum tatsächlich Demilitarisierung im Herzen von feministischer Außenpolitik steht. Feminismus geht ja gegen das Patriarchat, gegen patriarchale Strukturen vor. Patriarchale Strukturen bedeutet die ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern, besonders weißen Männern, in unserer Gesellschaft. Also Männer haben viel mehr Rechte, Ressourcen, Kapazitäten, Möglichkeiten, Freiheiten als Frauen überall auf der Welt. Und Feminismus geht gegen diese patriarchalen Strukturen vor. Und patriarchale Strukturen, also um diese Unterdrückung gegenüber Frauen aufrechtzuerhalten, braucht es Gewalt. Und Gewalt wird am effizientesten mit Waffen ausgeübt. Weshalb das Sichermachen und das Entziehen von Gewaltstrukturen in unserer Gesellschaft, das ist Feminismus. Das ist wirklich die Definition von Feminismus, Gewalt aus den Gesellschaften herauszubekommen, weil es ist kein Naturgesetz, dass männliche Gewalt allgegenwärtig ist. Dass auch in Deutschland jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin umzubringen oder seine Ex-Partnerin und jeden dritten Tag ihm das gelingt. Und dass fast jede Frau, weit über 90% aller Frauen, irgendeine Form von männlicher Gewalt erfahren haben. Und deswegen ist Demilitarisierung im Herzen feministischer Außenpolitik. Und Demilitarisierung ist deswegen auch eine meiner Kernforderungen. Also wenn wir nachhaltig eine Welt gestalten wollen, die wirklich in der sich nicht wie in den letzten 10 Jahren Kriege und Konflikte verdoppelt haben, sondern in denen wir weniger Kriege und Konflikte sehen, am besten wirklich friedvolle Zustände für alle Menschen, damit alle Menschen in Sicherheit leben können, muss die Welt demilitarisiert werden. Dann müssen unbedingt Militärstrukturen dürfen nicht mehr privatisiert sein. Also es dürfen nicht mehr der Fall sein, dass Profite aus Kriegen, aus Ermordungen, aus Konflikten zu persönlichem Reichtum führen beispielsweise. Und dann in Bezug zum Beispiel auf konkrete Kriegs- und Konfliktsituationen.
Ja, da würde ich einmal einhaken an der Stelle. Und zwar ist ja die Frage nach Waffenlieferungen ist jetzt ja ganz konkret geworden im Bezug auf den Ukraine-Krieg. Und da wird ja so argumentiert, dass Waffenlieferungen gerade auch Gewalt gegen Frauen und gegen ZivilistInnen gerade verhindern soll. Wie würden Sie da antworten?
In einer konkreten Kriegssituation wie jetzt in der Ukraine, wo Krieg herrscht, müssen natürlich Waffen geliefert werden, weil der Zustand ist da, das Ermorden, das Töten, die Grausamkeiten finden eben statt. Und daher braucht es in der Kurzfristigkeit unbedingt alle Unterstützung zur Selbstverteidigung. Also Selbstverteidigung nicht nur durch die UN-Charta eben gedeckt und gefordert, sondern auch ein feministischer Wert. Also ob eine Frau, die nachts auf der Straße angegriffen wird, sich genauso selbst verteidigen können muss, wie ein Land, das völkerrechtswidrig eben noch dazu angegriffen wird. Und in der Kurzfristigkeit braucht es deswegen diese Unterstützung zur Selbstverteidigung. Und gleichzeitig, und das ist der wichtige Punkt hier, und gleichzeitig braucht es jetzt schon Überlegungen, wie trotz der kurzfristigen Waffenlieferungen, wie wir langfristig eine Welt hinbekommen, die demilitarisiert ist. Und da braucht es Überlegungen wie, okay, wenn wir 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben, wenn immer mehr NATO-Staaten die 2% erreichen, wenn wir auf dem letzten NATO-Summit in Vilnius es überhaupt keine Gespräche zu Menschenrechten und menschlicher Sicherheit mehr gibt, sondern die ganze Welt, so fühlt es sich an, nur noch über Aufrüstung spricht, dann muss eine feministische Außenpolitik und feministisches Denken fordern, dass wir genau jetzt genauso hohe Investitionen in nachhaltig friedliche, demilitarisierende Strukturen, in Menschenrechte, menschliche Sicherheit, Frühwarnsysteme, Diplomatie, Unterstützung von Zivilgesellschaft und so weiter stecken.
Ich war jetzt sehr, sehr erstaunt über Ihre Reaktion, dass Sie gesagt haben, nein, bei der Ukraine müssen wir jetzt kurzfristig liefern. Denn die Reaktionen auf Ihr Buch waren ja vielfach, dass Ihnen das vorgeworfen wurde, dass gesagt wurde, wie kann die Lunz das sagen? In der Ukraine müssen wir doch jetzt Waffen liefern. Da sind Sie, glaube ich, dann verkehrt verstanden worden. Ist das richtig?
Ich glaube, es wurde sich gar nicht die Mühe gemacht, mich zu verstehen, weil ich seit dem Kriegsausbruch nicht einmal mich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen habe, sondern ganz im Gegenteil immer diese differenzierte Antwort gegeben habe. Und auch in mein Buch erschienen, genau im Februar 2022 und Anfang diesen Jahres 2023, nochmal neu aufgelegt als Taschenbuch mit vielen Aktualisierungen, neuen Kapiteln und einem Vorwort, wo ich das direkt im Vorwort genauso auch erkläre. Und gleichzeitig Momente, in denen so viel Fokus auf Aufrüstung beispielsweise auch gelegt wird, geht das meist einher mit einem Abwerten derjenigen, die sich für Menschenrechtsthemen oder auch für feministische Themen einsetzen, weshalb es in ein gängiges antifeministisches Narrativ und antifeministische Stimmungslage gut hineinpasst und der Versuch, alle feministischen AkteurInnen und ihre Forderungen und Positionen abzuwerten, ohne tatsächlich hingehört zu haben, was Sie gesagt haben.
Welche Reaktionen haben Sie grundsätzlich auf Ihr Buch bekommen?
Viele unterschiedliche. Zum einen sehr, sehr viele positive. Das Buch wurde ein Bestseller, kam sehr gut an, auf sehr vielen Lesungen und Reisen gewesen. Jetzt im Herbst diesen Jahres erscheint es in Englisch. Sehr viele Reaktionen hinzu. Das ist eine tolle Vision, dass das kann der Weg sein, wie wir endlich unsere Gesellschaft so gestalten, dass wir nicht weiterhin die Logik von gestern auf Probleme von heute sozusagen anwenden, sondern wo wir endlich auch aus diesem Strudel von Militarisierung, von Gewalt hinauskommen. Es gab viele positive Reaktionen dahingehend, dass das Buch deutlich die Geschichte von feministischer Außenpolitik aufzeigt, die über 100 Jahre alt ist. Das sind Ideen darin, das sind nicht nur meine Ideen, das passiert ganz viel auf sehr vielen schlauen Menschen, die über Jahrzehnte daran gearbeitet haben. Und diese reiche Geschichte zu lesen und zu lesen, dass es da schon so viel gibt und geschehen ist und erbaut wurde, das ist, glaube ich, sehr hoffnungsgebend.
Aber in Ihrem Buch schreiben Sie selbst auch, dass Ihnen auch sehr viel Gewalt begegnet ist, als Sie angefangen haben, sich mit feministischen Themen an die Öffentlichkeit zu wenden.
Das stimmt. Ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren in der Öffentlichkeit zu feministischen Themen, spreche ich mich in der Öffentlichkeit dazu aus, angefangen damals mit einer Kampagne gegen den Sexismus in der Bild-Zeitung, dann 2016 Kampagne zur Veränderung des deutschen Sexualstrafrechts, Hashtag Nein heißt Nein. dann mit anderen tollen FeministInnen eine Kampagne nach den gewaltvollen sexualisierten Übergriffen in der Kölner Silvesternacht 2015-16 und jetzt eben vor allem zu feministischer Außenpolitik. Und in all diesen Jahren ist Online-Gewalt, Diffamierungen, üble Nachrede, Anfeindungen ein stetiger, konstanter Begleiter. Und das zeugt sehr viel davon, wie stark patriarchale Strukturen sind und dieser Wunsch dahingehend, Frauen klein und im privaten, also nicht im öffentlichen Diskurs zu haben und besonders nochmal Frauen, die sich gegen den Status quo aussprechen.
In Ihrem Buch, da stellen Sie ja viele gewohnte Narrative in Frage, was dann auch zu den starken Reaktionen geführt hat auf das Buch. Mögen Sie mal sagen, welche das sind?
Beispielsweise, dass militarisierte Gesellschaften unsicher halten. Also die Idee, dass viele Investitionen in Militär, in militarisierte Sicherheitsstrukturen alle in der Gesellschaft sicher halten. Und das ist nicht so. Also ein konkretes Beispiel ist rassistische Polizeigewalt. Immer mehr Ausgaben in auch polizeiliche Strukturen bedeuten nicht direkt mehr Sicherheit für die Menschen, die in diesen Ländern, Entitäten eben leben. Oder auch ganz klar dieser Zusammenhang, dass umso mehr Waffenlieferungen, umso mehr Waffenvorkommen es in der Welt oder in bestimmten Ländern gibt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Gewalt eben ausbricht. Oder ein anderes Narrativ, dass der Zustand, der sichere Zustand eines Landes vor allem davon hervorgesagt werden kann, wie demokratisch oder wohlhabend das Land ist. Und das stimmt nicht. Der zuverlässigste Faktor dahingehend, ob ein Land innerhalb der Staatsgrenzen oder gegenüber anderen Staaten gewaltbereit ist, ist das Niveau an Gleichberechtigung, also wie patriarchal oder eben nicht patriarchal ein Staat ist.
Narrative haben ja auch viel mit Glaubenssätzen zu tun, die dann unser Handeln beeinflussen. Was würden Sie sagen, welche neue Glaubenssätze müssen wir etablieren?
Dass wir nachhaltigen Frieden und Sicherheit für alle Menschen, was glaube ich eigentlich so gut wie alle Menschen, die wir auf der Straße fragen würden, so unterschreiben würden, dass wir das für unsere Zukunft wollen, eine sichere Zukunft, eine friedliche Zukunft, dass wir das nur erreichen können, wenn wir Ungerechtigkeiten und Mangel an Gleichberechtigung das abbauen, und das schaffen wir eben durch feministische Arbeit.
Das ist eigentlich eine Umkehr von diesem Satz von, wir können eh nichts daran verändern. Würden Sie das auch so sehen?
Absolut. Wir können richtig viel verändern. Das versuche ich auch an vielen Stellen im Buch zu zeigen, was schon alles verändert wurde zum Positiven. Eben immer dann, wenn Menschen auch in die Ermächtigung und Selbstwirksamkeit kommen und merken, doch, wir können ganz schön viel verändern. Und ja, es sind große Themen, die ich in dem Buch anspreche. Und auf den ersten Blick oder vielleicht auf den zweiten und auch auf den dritten wirkt es oft überwältigend. Aber wenn man irgendwann verstanden hat, wie Dinge zusammenhängen und wo Entscheidungen getroffen werden, dann gibt es sehr viele Eingangsbereiche oder so Punkte, neuralgische Punkte, wo man wirken kann, um dann größere Änderungen hervorzubekommen.
Wir haben jetzt Glaubenssätze angesprochen. Würden Sie sagen, dass Glauben im größeren Sinne, also vielleicht auch im religiösen Sinne, was mit Feminismus zu tun haben kann und muss?
Kann auf jeden Fall, muss unbedingt. Also Religion und Glauben, was sehr persönliche Entscheidungen sein sollten, ist nicht in allen Staaten dieser Welt so. Es gibt eben auch Länder, Iran gucken wir uns an und viele andere, wo es nicht für eine persönliche Entscheidung gelassen wird. Aber Glauben und Religion, was eine sehr persönliche Entscheidung sein sollte überall auf der Welt, ist am Ende ja wie eine Art Werkzeug. Das kann zum Positiven verändert werden. Glauben und Religion kann die Macht haben zu friedlichen Bewegungen, zu pazifistischen Strömungen beizutragen, kann dazu beitragen, dass das Menschen zusammenkommen und sich für andere einsetzen. Und Religion und Glauben genauso und hat ja auch in der Vergangenheit, in der Geschichte immer wieder, kann ein Werkzeug sein, das die Unterdrückung und die Ausgrenzung anderer Menschen legitimiert. Das heißt, dass das Werkzeug an sich kann sehr viel Positives bewirken, wenn es richtig eingesetzt wird. Und gleichzeitig ist es so, dass die Weltreligionen aber eigentlich ja alle patriarchal geprägt sind. Und es kommt ja immer darauf an, wer hat das Recht und die Macht zu interpretieren und zu definieren. Und deswegen dagegenüber müssen wir kritisch bleiben, um zu gucken, okay, wer legt wie was mit welchem Zweck aus und wie wird dadurch welche Macht vielleicht auch bekräftigt. Und was mich besonders freut, die ich eben nicht sehr versiert bin bezüglich religiösen Themen, was mich aber freut, ist immer mehr zu sehen, dass in unterschiedlichen Religionen, ob das im Christentum ist, im Islam, feministische Strömungen, sehr schlaue feministische Menschen, die unterschiedlichen Religionen eben neu denken und auslegen und feministisch interpretieren. Und da kann Religion dann auf jeden Fall ein Werkzeug für positiven, zukunftsfähigen Wandel sein.
Wie macht die evangelische Kirche, wie geht die um mit feministischen Themen?
Soweit wie ich das wahrgenommen habe, ist das ein breites Spektrum. Es gibt AkteurInnen in der evangelischen Kirche, in der Kirche, die weiterhin sehr konservativ sind und nicht die Möglichkeit für eine inklusivere Zukunft offenhalten und vielleicht auch festhalten an Unterdrückungsformen wie ein Verbot der Abtreibung und ein Mangel an ja Abortion Care, also Fürsorge, Gesundheitsfürsorge und für Frauen und Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch beispielsweise vornehmen. Und auf der anderen Seite habe ich ganz tolle Vertreterinnen vor allem in der evangelischen Kirche getroffen, für die steht das komplett außer Frage, dass natürlich alle Menschen die komplette Selbstbestimmung über den eigenen Körper haben sollten und dass alle Menschen willkommen sind in der Kirche. Das heißt, unterschiedliche Erfahrungen und ich konzentriere mich dann bei meiner Interaktion auf die Menschen, die eben dieses inklusive Verständnis auch von Religion eben leben.
Wie ist Ihr persönlicher Zugang zu Glaubensfragen? Sie sagten jetzt, Sie haben nicht so viel Ahnung davon, also vielleicht im theologischen Bereich, aber spielt Glauben für Sie persönlich eine Rolle?
Ich wurde christlich erzogen, evangelisch. Der Glaube spielt in meiner Familie eine bedeutende Rolle. Als ja, kulturelles Erlebnis empfinde ich das weiterhin als wichtig. Ich selbst glaube auch an etwas Göttliches. Ich praktiziere meinen Glauben nicht weiter. Und tatsächlich waren persönliche Erfahrungen in meiner Kirchengemeinde hin zu Themen, die ich gerade angesprochen habe, bezüglich keine Toleranz gegenüber der LGBTQI-Community, das Absprechen von Frauen über die Bestimmung über ihren eigenen Körper. Es waren solche Erfahrungen, die mich eben entfernt haben von meinem Glauben und bezüglich von dem kirchlich gelebten und vorgelebten Glauben, so wie womit ich aufgewachsen bin, hat aber nicht viel daran geändert an mein Glauben an etwas Göttliches.
Sie sind aus Süddeutschland eher.
Genau.
Genau, Sie müssen hier hochkommen zu uns in Norden. Da ist das
ja,
anders in der,
ja,
in der Kirche. Sie haben jetzt davon gesprochen, Sie glauben an etwas Göttliches. Mhm. War das in Ihrer Gemeinde auch so, dass da eher patriarchale Gottesvorstellungen vorwiegend gelehrt wurden?
Ausschließlich, ja. In meiner Gemeinde zu Hause war es ein sehr, sehr patriarchales Verständnis von Glauben. Und das bezieht sich nicht nur auf die Gottfigur, das bezieht sich eben auf die Rolle von Frauen und das bezieht sich auf die Rolle von Sexualität. Sehr patriarchal geprägtes Verständnis.
Das hat sich ja zum Glück aber in den letzten Jahren auch, also zumindest hier oben im Norden, sehr verändert. Auch dass klassische Gebete umformuliert werden, dass da nicht mehr von Herr gesprochen wird oder dass auch in der Bibel geguckt wird, was sind da eigentlich für Gottesvorstellungen, die weiblich sind. Ne? Da gibt es ja auch weibliche Gottesbilder,
ja,
die dann reingebracht
werden. Das ist total schön. Und auch in meiner Arbeit, immer wenn ich mit, ich halte schon regelmäßig auch Vorträge oder Lesungen bei christlichen Verbänden, Gemeinden, wie auch immer. Und jedes Mal, wenn das aus dem Norden kommt, gibt es diese Offenheit und da werden manche Dinge, stehen die gar nicht mehr zu fragen.
Was ist Ihre Hoffnung, Frau Lunz?
Generell für die Welt?
Ja, oder auch persönlich?
Meine Hoffnung ist, dass wir als Weltgemeinschaft, als Menschen, dass wir wieder darauf zurückkommen und auf das zu einigen, worauf die Staatengemeinschaft sich schon mal geeinigt hat, nämlich auf Menschenrechte für alle. Und die Menschenrechte, die haben Implikationen. Menschenrechte für alle bedeutet Freiheit für alle, bedeutet Sicherheit für alle, es bedeutet ein Abbau von Unterdrückungsstrukturen und Diskriminierung gegenüber Menschen. Und diese Übereinkunft, die ich gerade beschrieben habe, die steht immer mehr zur Frage. Nicht nur in bestimmten politischen Identitäten wie bei den Vereinten Nationen durch unterschiedliche und Mitgliedstaaten, und es werden immer mehr Mitgliedstaaten, die diese Übereinkünfte in Frage stellen, die Menschenrechte, sondern auch in der öffentlichen Debatte hier bei uns in Berlin, in Deutschland. Und ich wünsche mir und habe auch die Hoffnung, dass wir als Gesellschaft daran festhalten können, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass Menschenrechte für alle gelten müssen.